Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Der Sozialpsychologe und Konfliktforscher Andreas Zick ist mein Gast. Herr Zick, Sie haben ganz zu Beginn des Krieges, Ende Februar, ein Interview beim Evangelischen Pressedienst gegeben. Da haben Sie gesagt, dass neben der Sicherheitslogik mit gemeinsamer Abschreckung auch eine Friedenslogik ganz wichtig ist. Also eine, die sich in Diplomatie zeigt, das haben Sie auch gerade schon betont, und in zivilgesellschaftlichen Demonstrationen. Mein Eindruck ist, dass momentan diese Sicherheitslogik doch ziemlich mehr präsent ist irgendwie als diese Friedenslogik. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, sehr deutlich. Und die Sicherheitslogik ist ja jetzt nicht nur erst mit dem Krieg gekommen. Wir haben sie ja in vielen Bereichen seit vielen Jahren, Sicherheitslogik. Wir haben uns hier mit schwersten Terrorfällen beschäftigt. Wir haben uns mit Extremismus beschäftigt. Wir leben halt in modernen Zeiten, in denen wir den Behörden sehr viel anvertrauen, indem wir sagen, wenn so etwas passiert, dann brauchen wir Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und das ist politisch auch sehr en vogue, das Sicherheitsversprechen. Aber das entbindet uns nicht davon, dass wir auch ganz andere Wege immer mitdenken müssen. In einem Kriegsfall müssen wir aus Sicht der Konflikt- und Friedensforschung, und das weiß aber auch die Politik, vor allen Dingen die Diplomatie, schon immer zwei Schritte vorausdenken. Das heißt, wir müssen eben jetzt denken, wie kommen wir jetzt in einen kalten Frieden, wo Waffen erst einmal schweigen und wo sich dann neue Fenster auftun. Wir merken ja auch, dieser Krieg ist unmittelbar im Vorfeld schon verbunden gewesen mit einem Informationskrieg, mit Informationskampagnen, mit Fehlnachrichten. Und das kennen wir seit Jahren, das wissen die Menschen immer mehr, mit Hasskampagnen, mit Feindbildern, die dann von Russland aus, so hat Russland versucht, Politik zu machen, die sind unmittelbar dann auch verbunden mit geopolitischen Konflikten. Wir wissen jetzt, wir haben sogenannte Öko-Konflikte, darauf verweist ja Fridays for Future hin. Da geht es ja um Ökonomie, um die Märkte, aber auch um die Fragen des Klimas. Das alles ist miteinander verbunden. Und deswegen brauchen wir sehr, sehr viel Sachverstand, auf der einen Seite Waffen zum Schweigen bringen, auf der anderen Seite ein Modell zu entwickeln, wo die Akteure, die im Krieg sind, vielleicht ein Angebot bekommen. Das heißt, unter welchen Umständen ist eigentlich Frieden möglich? Diese Frage drängt sich auf. Und dann reicht die Sicherheit, das Sicherheitsdenken nicht aus. Weil das geht immer von kalkulierbaren Risiken aus. Kriege sind verbunden mit massiven Ungewissheiten.
Sie haben jetzt gerade von kaltem Frieden gesprochen, in dem die Waffen dann schweigen sollen. Wenn man aber Olaf Scholz zuhört, bei seinem Auftritt gestern zum 1. Mai auf einer DGB-Veranstaltung in Düsseldorf zum Beispiel, da hat er sehr deutlich, sehr klar, sehr laut das hier gesagt.
Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
Ist Ihnen das weitblickend genug?
Das ist zumindest mal ein Punkt gewesen, wo wir jetzt erlebt haben, dass der Bundeskanzler auch anders kann. Das ist ja jetzt in den letzten Wochen immer wieder die Vorhaltung gewesen, zu zögerlich, er redet keine klare Sprache. Das reicht überhaupt nicht aus. Das reicht, das weiß eigentlich auch die Bundesregierung. Das weiß eigentlich auch Europa. Das heißt, was dort Russland versucht, ist in Geschichtspolitik einzugreifen, in Geopolitik einzugreifen. Und wir brauchen in Europa ein Friedensmodell. Wir wissen, dass auch die Frage von Waffen, auch die Frage Regelung des Konfliktes über die NATO nicht ausreicht. Wir müssen eigentlich so etwas haben wie eine neue Friedensordnung. Bei solch schweren Kriegen wird das auf die Agenda kommen. Wir müssen es nur vorausschauend denken. Wir brauchen jetzt schon Ideen dafür, wie stellen wir uns eigentlich einen Frieden vor. Wird das ein Frieden sein mit maximaler Grenzsicherung? Also wir wissen jetzt, Russland greift an und andere Länder fühlen sich bedroht. Wie gehen wir mit dieser Bedrohung um? Brauchen wir das, eine europäische Friedensidee, wo wir wissen, dass Europa sehr gespalten ist in Nationalismen? Das heißt, geht es über die Eigenständigkeit nationaler Identitäten? Reicht das aus, um Frieden zu stabilisieren? Wir wissen, dass die Allianzen in Russland mit anderen Ländern sehr stark ist. Was machen wir da? Das heißt, die neue Wirtschafts-, also die neuen Verträge nach so einem Krieg müssen anders aussehen. Wir brauchen eine andere Form von Klimapolitik. Reicht da aus nationale Eigenständigkeit? Das gehen die Länder jetzt alle. Sie versuchen alle national eigenständige Energiepolitik. Heute tagt Europa. Das ist verbunden mit langfristigen Friedensfragen. Und wir werden uns wieder die Frage stellen müssen, auch in Europa, wie sieht das aus mit der nuklearen Bedrohung, aber auch eben mit dem Umgang mit nuklearen Bomben. Das heißt, wenn Deutschland jetzt sehr schnell Jets kauft, die US-amerikanische Atomwaffen tragen können, dann ist das für aus Sicht einer friedensorientierten Gesellschaft, die ja alle teilen, schon auch noch mal ein dramatisches Ereignis, das wir diskutieren müssen.
Das, was Sie jetzt beschreiben, klingt für mich tatsächlich nach so einer Sicherheitslogik, die so ein bisschen gespickt ist mit einer Friedenslogik.
Die geht viel weiter. Ich denke, wir müssen jetzt überlegen, wer im Moment in dieser Kriegssituation, Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe, aber eigentlich jetzt auch friedensaktiv sind. Das heißt, zum Frieden gehört natürlich jetzt zunächst mal ein sehr kalter Frieden, wo Waffen schweigen müssen, wo Korridore geschaffen werden müssen.
Das heißt, vor
Ort. Genau. Und wer ist denn vor Ort jetzt gerade? Es sind vor allen Dingen die Nichtregierungsorganisationen. Wir wissen, dass Frieden von einer sehr starken Zivilgesellschaft abhängig ist. Das heißt, wenn Zivilgesellschaft gut funktioniert, dann funktionieren auch friedensbildende Maßnahmen. Wir wissen jetzt, dass in Russland in den letzten Jahren eine massive auch Vorbereitung auf den Krieg gemacht wurde, indem diese Gesellschaft zunehmend militarisiert wurde und indem wir an Russland lernen, dass die nur das Bauen auf militärische Sicherheitsoptionen und ökonomisch, dass der Rubel rollt, das reicht auch nicht aus. Wir müssen mit vielen innergesellschaftlichen Problem rechnen. Und zu so einer Friedensordnung gehört eben auch Stärkung derjenigen, die Frieden schaffen können, Stärkung derjenigen, die Menschen in den Gebieten unterstützen können, Stärkung der Organisationen, die soziale Ungleichheit ausgleichen können. Also wir haben die großen Organisationen. Und wir merken das ja an dem Besuch auch von Herrn Guterres, dem Generalsekretär, dass er nicht mehr einfach für Ruhe sorgen kann. Und das bedeutet, was passiert denn da eigentlich? Es fallen gerade Institutionen, die sonst eben sehr viel Einfluss haben, weg. Und das bedeutet eben Frieden langfristig, Stärkung, Zivilgesellschaften stark machen. Auch in Russland jene Stärken, auch wenn jetzt alles abgebrochen ist, aber am Ende jene Stärken, die eben dort Widerspruch üben.
Ich höre aber Ihnen raus, dass Sie eben tatsächlich dann auch vielleicht ähnlich wie die Linie von Olaf Scholz es mittlerweile ist, auch dafür plädieren. Eben, Sie haben ja gesagt, die Stärken, die dann auch Frieden schaffen können, also im Zweifel auch mit Waffen. Mir geht momentan ein Wort nicht aus dem Kopf, was mir immer wieder begegnet. Das ist der sogenannte Vulgärpazifismus. Das nutzen Menschen, die anderen Menschen vorwerfen, für Frieden ohne Waffen zu argumentieren und dabei die Situation vor Ort zu verkennen. Also Sie werden dann in dieser Logik kein Vulgärpazifist, weil Sie ja sagen, Waffen braucht es auch. Und das ist auch kein neuer Begriff. Die Schriftstellerin Thea Dorn, die hat den zum Beispiel 2009 auch im Rahmen des Afghanistan-Einsatzes geprägt. Und mich würde interessieren, weil wir da ja gerade über ganz viele gesellschaftliche Dilemmata sprechen, Sie haben es angesprochen, was halten Sie denn von diesem Begriff des Vulgärpazifismus?
Also ich halte da gar nichts von, weil es eine Vorhaltung. Was soll vulgär sein? Das ist schon auch wieder eine sehr bewertende Form von Sprache, in der jetzt eigentlich schürt es mehr Konflikte als die wir nötig haben. Also ich glaube, dass wir natürlich in Zeiten leben, wo wir politische Konflikte hoch emotionalisiert lösen, wo wir auch merken, auch in unseren Studien, so populistische Bilder, die dringen in die Mitte ein. Das ist eine ganz große Herausforderung für Demokratien. Die hatten wir ja schon vor dem Krieg, die hatten wir ja schon während der Corona-Zeit. Solche Begriffe helfen nicht. Auch eine Empörungskommunikation hilft uns nicht. Da muss tatsächlich sehr viel mehr Ruhe, sehr viel mehr Rationalität in die Auseinandersetzung. Natürlich brauchen wir patriotische Ideen, wir brauchen pazifistische Ideen. Wir leben in einer Demokratie, in der wir sagen, der Streit über die Positionen ist etwas, was im besten Falle zu konstruktiven neuen Ideen führen kann. Deswegen brauchen wir parlamentarische Debatten. Aber wir brauchen keine einfachen Begriffe für bestimmte Menschen, die wir dann irgendwie in eine Schublade stecken und dann meinen, wir verstehen ihre Position. Also insofern wäre ich da sehr vorsichtig. Wir müssen viel mehr verstehen, was Konflikte und Kriege eigentlich erzeugt. Was sind die strukturellen Faktoren? Ist Russland stark? Ist es schwach? Was sind die ökonomischen Faktoren? Da gibt es Abhängigkeiten. Die haben wir alle nicht gesehen, wir haben sie aber entstehen lassen. Da gibt es die politischen Faktoren. Starke Demokratien sind besser geschützt. Und dann gibt es eben auch noch die Form der Kommunikation. Die Form der Aushandlung von Konflikten. Und da müssen wir aufpassen, dass wir wieder viel konfliktfähiger werden, dass wir es ertragen, dass es andere Positionen gibt, dass es auch Positionen gibt im Pazifismus, dass es aber genauso auch Positionen gibt, die Waffen verteidigen. Mhm. Wir müssen dann eben genau hingucken, was ist eigentlich das Argument? Was sind vor allen Dingen die Rechtfertigungsargumente für die unterschiedlichen Positionen?